Die Jahre nach Sauls Tod waren von Unsicherheit, Machtkämpfen und inneren Spannungen im Volk Israel geprägt. Während äußerlich ein zähes Ringen zwischen dem Haus Sauls und dem Haus Davids tobte, arbeitete Gott im Hintergrund an etwas viel Größerem. Er formte einen König nach seinem Herzen und bereitete den Boden für sein Königreich auf der Erde. Inmitten von Intrigen, falschen Allianzen und blutigen Taten ließ Gott erkennen, dass nicht menschliche Klugheit, sondern seine verborgene Führung und Gegenwart entscheidend sind. Diese Geschichte wirft ein Licht auf die Frage, wie Gott heute sein Reich baut, mitten in einer von Fleisch und religiöser Weltlichkeit geprägten Umgebung. Gott wirkt verborgen, der lange Krieg zwischen Saul und David. Der lange Krieg zwischen dem Haus Sauls und dem Haus Davids legt eine tiefe Schicht von Gottes Handeln bloß, die sich hinter wechselnden Machtverhältnissen und undurchsichtigen Intrigen verbirgt. Menschen sehen Abner, der Ischboschet als Gegenkönig aufstellt, sehen Loyalitäten kippen, Rachezüge, Verrat, Morde. Die Schrift fasst diese unruhige Zeit in einen nüchternen Satz, und der Kampf währte lange zwischen dem Haus Sauls und dem Haus Davids. David aber wurde immer stärker, während das Haus Sauls immer schwächer wurde. In dieser einfachen Gegenüberstellung, stärker und schwächer, schimmert ein anderes Maß hindurch als das der äußeren Zahlen, Truppen und Palastgeschichten. Gott selbst ist der unsichtbare Dritte in diesem Ringen. Er bestätigt nach und nach seine Wahl, ohne Lärm, aber mit unaufhaltsamer Konsequenz. Nach dem Tod Sauls währte lange Krieg zwischen dem Haus Sauls und dem Haus Davids. David aber wurde immer stärker, während das Haus Sauls immer schwächer wurde. In den Büchern 1. und 2. Samuel sehen wir, dass Gott die ganze Zeit in jeder Hinsicht für sich selbst, für sein Königreich, für sein Volk und für die Ausführung seiner Ökonomie wirkte und handelte. Ohne dass es jemand sieht oder weiß, sorgt Gott für alles gemäß seinem Willen, um seine Ökonomie auszuführen. Das Besondere ist, wie Gott seine Souveränität gerade nicht spektakulär inszeniert. Er nutzt die Geschichte, ohne sich mit ihr zu verwechseln, Entscheidungen von Menschen, sogar ihre Sünde, werden in seine Führung hineingezogen, ohne dass er der Urheber des Bösen wäre. Epheser 1,11 beschreibt diese verborgene Regie, indem wir auch als Erbteil bestimmt wurden, nachdem wir vorherbestimmt worden sind nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Ratschluss seines Willens wirkt. Während Sauls Haus an innerer Wahrheit, an geistlichem Kern verliert, wächst David nicht, weil er sich durchsetzt, sondern weil Gott ihn trägt. So erklärt sich, warum David den Mord an Ischboschet nicht ausnutzt, um seine Macht zu sichern, sondern die Mörder richten lässt. Er weigert sich, Gottes Königreich auf dem Fundament menschlicher Tricks und fromm verbrennter Gewalt zu bauen. Die Geschichte lädt ein, in eigenen verworrenen Situationen nicht an der Oberfläche stehen zu bleiben. Hinter dem, was schwächer und stärker wird, steht ein Gott, der sein Reich nicht den geschicktesten Händen überlässt, sondern seinem eigenen Ratschluss. Wer sich dieser leisen, aber treuen Führung anvertraut, darf wissen, Gott verliert nicht den Faden, weder über seine Geschichte noch über unserem Leben. Und der Kampf währte lange zwischen dem Haus Sauls und dem Haus Davids. David aber wurde immer stärker, während das Haus Sauls immer schwächer wurde. Indem wir auch als Erbteil bestimmt wurden, nachdem wir vorherbestimmt worden sind nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Ratschluss seines Willens wirkt. Wenn Umstände aus dem Ruder zu laufen scheinen, wenn Unrecht vorübergehend die Bühne beherrscht oder eigene Wege scheinbar ins Abseits führen, erinnert der lange Krieg zwischen Saul und David daran, dass Gottes Maßstab nicht mit den Schlagzeilen der Gegenwart identisch ist. Sein Ratschluss schreitet voran, auch wenn er verdeckt ist, sein Zugreifen ist oft verborgen, aber nie abwesend. Diese Sicht bewahrt vor zynischer Resignation und vor der Versuchung, Gottes Werk mit unheiligen Mitteln beschleunigen zu wollen. Sie stärkt das Vertrauen, dass er seinen König, Christus, auch heute mitten in Spannungen, Zerbrüchen und Ungerechtigkeit zur Anerkennung bringt und unser Leben so führt, dass es in seinem Königreich einen Platz und ein Gewicht bekommt, das nicht an menschlichem Erfolg, sondern an seiner Treue gemessen wird. Davids Krönung, ein König nach Gottes Herzen für Gottes Königreich. Als David in Hebron von allen Stämmen Israel gekrönt wird, tritt sichtbar hervor, was Gott schon lange im Verborgenen vorbereitet hatte. Die Stammesvertreter kommen nicht mit floskelhaften Loyalitätsbekundungen, sondern greifen drei Linien auf: Verbundenheit, Erfahrung, Verheißung. Siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Schon früher, als Saul König über uns war, warst du es, der Israel aus- und einführte. Und Jehova sprach zu dir, du sollst mein Volk Israel weiden, und du sollst Fürst über Israel sein. Damit bekennen sie, wir gehören dir, wir kennen dich, und wir erkennen Gottes Wort über dir an. Der Bund, den David vor dem Herrn mit den Ältesten schließt, macht deutlich, dass seine Herrschaft nicht zuerst ein politischer Vertrag, sondern ein geistliches Amt unter Gottes Augen ist. David wurde von den übrigen Stämmen in Hebron zum König gekrönt. Sie kamen dort zu ihm und sagten, siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Schon früher, als Saul König über uns war, warst du es, der Israel aus- und einführte. Und Jehova sprach zu dir, du sollst mein Volk Israel weiden, und du sollst Fürst über Israel sein. Als alle Ältesten Israels zu König David nach Hebron kamen, schloss er vor Jehova einen Bund mit ihnen, und sie salbten ihn zum König über Israel. Gott bestätigt diese Krönung, indem er David in einen Raum hineinführt, den er selbst für sein Königreich vorgesehen hat. David erobert die Festung der Jebusiter und setzt damit ein Zeichen dafür, dass der Ort, an dem Gott wohnen will, nicht von fremden Mächten besetzt bleibt, aber David nahm die Bergfeste Zion ein, das ist die Stadt Davids. Anschließend heißt es, und David wurde immer mächtiger, und der Herr, der Gott der Heerscharen, war mit ihm. Sogar Hiram, der König von Tyrus, tritt als Werkzeug dieser Bestätigung auf, indem er Holz, Handwerker und Steinhauer sendet, so dass David ein Haus gebaut wird, und David erkannte, dass der Herr ihn als König über Israel eingesetzt und dass er sein Königtum um seines Volkes Israel willen erhöht hatte. Die äußeren Entwicklungen spiegeln eine innere Realität, Gott stellt seinen König auf, nicht nur durch die Salbung im Verborgenen, sondern durch geführte Umstände, durch das Zeugnis des Volkes und durch seine spürbare Gegenwart. In Davids Weg zeichnet sich ein Vorausbild auf Christus ab, den wahren König des Königreiches Gottes, und zugleich ein Maßstab dafür, wie seine Herrschaft heute Gestalt gewinnt. Christus drängt sich nicht auf, sondern wird von Gott erhöht, wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Wo er als Hirte anerkannt wird, als der, der weidet, trägt, leitet, dort wächst seine Autorität als Fürst. Und wo Gottes Volk lernt, Bundessprache zu sprechen, nicht nur wir brauchen einen starken König, sondern wir sind dein Gebein und dein Fleisch, wird Gemeinde zu einem Ort, an dem Gottes König um seines Volkes willen groß gemacht wird. Das macht Mut, seine Herrschaft nicht nur im Großen der Weltgeschichte zu erwarten, sondern im Kleinen, in Herzen, Beziehungen und Gemeinschaften, die sich ihm still, aber entschlossen öffnen und ihm Raum geben, sein Reich sichtbar zu machen. Aber David nahm die Bergfeste Zion ein, das ist die Stadt Davids. Und David wurde immer mächtiger, und der Herr, der Gott der Heerscharen, war mit ihm. Davids Krönung zeigt, dass Gottes Weg zur Herrschaft nicht über Selbstbehauptung, sondern über Anerkennung seiner Wahl und seiner Ordnung führt. Wo Christus heute als der von Gott eingesetzte König geehrt wird, nicht nur mit Worten, sondern indem man ihm zutraut zu weiden, zu führen und zu begrenzen, dort erhält das Leben eine neue Mitte. Dann werden äußere Bestätigungen, geöffnete Türen, unerwartete Hilfe, gewachsene Verantwortung nicht als Zufall oder reiner Erfolg gedeutet, sondern als Zeichen seiner Hand. Das bewahrt vor stolzer Selbstzuschreibung und stärkt eine stille Dankbarkeit. Gott weiß, wen er erhöht, wann er erhöht und wozu er erhöht, immer um seines Volkes willen. Wer sich dieser Linie anvertraut, darf damit rechnen, dass sein persönlicher Weg, mit allen Umwegen, hineingezogen wird in das größere Geschehen des Königreiches Gottes. Sieg über Fleisch und weltliche Religiosität, Gottes Königreich schützen. In der Geschichte Israels treten zwei Feinde immer wieder hervor, die nicht nur politisch, sondern geistlich bedeutsam sind, Amalek und die Philister. Amalek begegnet dem Volk schon auf dem Wüstenweg, bevor es das gute Land betritt. In 2. Mose 17 kämpft Israel unter zwei Führern, die auf verschiedenen Ebenen entscheidend sind, Josua leitet das Heer im Tal, Mose steht mit erhobenen Händen auf dem Berg. Damit wird angedeutet, dass der eigentliche Kampf nicht nur unten, sondern auch oben ausgefochten wird. Die Ausleger haben zu Recht gesehen, dass Josua auf Christus als lebengebenden Geist in uns weist, während Mose ein Bild des aufgefahrenen Christus ist, der für uns eintritt. So wird Amalek zum Bild für das Fleisch, jene alte, eigensinnige Natur in uns, die sich Gottes Weg widersetzt. Wir können sie nicht durch Selbstdisziplin bezwingen, der Sieg kommt, wenn Christus in uns wirkt und Christus über uns für uns einsteht. Was im Tal geschieht, ist gebunden an das, was auf dem Berg geschieht. Die beiden bedrückendsten Feinde Israels waren die Amalekiter und die Philister. Schon bevor Israel in das gute Land einzog, wurden die Kinder Israels durch die Amalekiter behindert. In 2. Mose 17 führten die Kinder Israels unter zwei Führern, Mose und Josua, auf besondere Weise Krieg gegen die Amalekiter. In der Typologie stellen diese beiden Führer Christus in zwei Aspekten dar. Das Volk Israel kämpfte unter Josua gegen die Amalekiter, das versinnbildlicht den Geist in unserem Inneren. Unter Mose kämpften sie in der Stellung dessen, der den Christus darstellt, der in den Himmeln für uns betet. Der pneumatische Christus als der lebengebende Geist, als die Wirklichkeit Christi in der Auferstehung, lebt und wirkt in uns, und der aufgefahrene Christus tritt für uns ein. Die Amalekiter versinnbildlichen unser Fleisch, unseren lästigsten Feind. Wir sollten niemals meinen, wir könnten das Fleisch aus eigener Kraft überwinden. Doch durch Christus als den Geist in unserem Inneren und als unseren Fürbitter in den Himmeln kann dieser Feind besiegt werden. Die Philister sind anders geartet und darum nicht weniger gefährlich. Sie kennen die Dinge Gottes, leben aber nicht in Gottes Ordnung. Sie haben die Lade gesehen, sie sprechen von dem Gott Israels, ja, sie bringen sogar ein Übertretungsopfer dar, als sie die Lade zurückschicken. Doch sie setzen sie auf einen Wagen, statt sie von Priestern auf den Schultern tragen zu lassen. Damit stehen sie für eine religiöse Haltung, die mit heiligen Dingen umgeht, aber sie in einer weltlich-pragmatischen Form organisiert, eine weltliche Christenheit, nahe an der Wahrheit und doch anders gesinnt. In den Tagen Davids treten die Philister erneut als Feind auf, als er zum König gesalbt wird, und als die Philister hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt hatte, da zogen alle Philister herauf, um David zu suchen. Die Reaktion der Philister auf Davids Krönung zeigt, dass jede echte Bestätigung der Königsherrschaft Gottes den Widerstand einer religiösen, aber fleischlichen Haltung hervorruft. Davids Verhalten im Kampf gegen die Philister ist darum wegweisend. Er rennt nicht los, gestützt auf frühere Siege, sondern sucht Gottes Gegenwart, bevor er handelt. Da befragte David den Herrn: Soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Wirst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu David: Zieh hinauf. Denn ich werde die Philister gewiss in deine Hand geben. Der Sieg bei Baal-Perazim wird dann ausdrücklich als Gottesdurchbruch gedeutet. Durchbrochen hat der Herr meine Feinde vor mir, wie ein Wasserdurchbruch. Als die Philister später erneut anrücken, erhält David eine andere Strategie. Er soll sie von hinten angreifen und auf das Geräusch eines Daherschreitens in den Wipfeln der Baka-Bäume warten. Erst wenn der Herr selbst vorangeht, soll er eilen. Dadurch wird deutlich, das Königreich Gottes wird geschützt, indem der König nicht nur gegen Fleisch und religiöse Weltlichkeit kämpft, sondern dies in beständiger Abhängigkeit von der frischen Führung Gottes tut. In Amalek und den Philistern spiegeln sich zwei Gefahren für ein Leben im Königreich Gottes, die rohe Kraft des Fleisches und eine fromm getarnte Weltlichkeit, die mit Gottes Dingen umgeht, aber sie nicht in Gottes Weise trägt. Christi Königsherrschaft befreit von beidem, indem er als lebengebender Geist im Innern den Amalek in uns überwindet und uns zugleich von einem religiösen Stil löst, der lieber Wagen baut, als Last zu tragen. Sein Geist lehrt, Gottes Gegenwart höher zu achten als bewährte Rezepte, auf sein Daherschreiten zu warten, statt in eigener Routine voranzupreschen. Wo das geschieht, wird das Reich Gottes im Alltag erfahrbar, nicht als makellose Leistung, sondern als Weg, auf dem jemand anderes kämpft, trägt und durchbricht, und wir lernen, ihm Raum zu geben. Und als die Philister hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt hatte, da zogen alle Philister herauf, um David zu suchen. Und David hörte es und zog in die Bergfeste hinab. Da befragte David den Herrn: Soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Wirst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu David: Zieh hinauf. Denn ich werde die Philister gewiss in deine Hand geben. Die Auseinandersetzungen mit Amalek und den Philistern führen mitten in die Frage, wie ein Leben unter der Herrschaft Christi konkret aussieht. Sie entlarven die Illusion, das Fleisch ließe sich durch fromme Anstrengung dauerhaft zähmen, und zeigen, wie leicht man im Umgang mit geistlichen Dingen auf Wagen vertraut, auf Methoden, Konzepte, Routinen, statt die Last auf den Schultern derer zu tragen, die in Gottes Gegenwart stehen. Der Weg Davids, der den Herrn befragt, bevor er handelt und dessen Siege ausdrücklich als Durchbrüche Gottes beschrieben werden, lädt zu einer Haltung des Hörens, Wartens und Gehens im Takt des Königs ein. In dieser Haltung wird das Königreich Gottes geschützt und zugleich sichtbar, als Raum, in dem Christus dem Fleisch die Macht nimmt, religiöse Weltlichkeit entlarvt und Menschen in eine Freiheit führt, in der gehorsame Schritte und göttliche Führung sich finden. So wird aus der Geschichte Davids eine stille Ermutigung, die eigenen Kämpfe nicht isoliert zu führen, sondern sie als Orte zu sehen, an denen der König sein Reich in uns befestigt. Herr Jesus Christus, du wahre König, danke, dass du mitten in menschlichem Durcheinander und verborgen vor vielen Augen dein Reich baust und deine Herrschaft in den Herzen festigst. Stärke das Vertrauen, dass dein Ratschluss steht, auch wenn Kämpfe mit dem eigenen Fleisch und die Verwirrung durch weltliche Religiosität uns bedrängen. Lass deinen lebengebenden Geist in uns wirksam sein und deine Fürbitte im Himmel unsere Schwachheit tragen, damit dein Name geehrt und dein Königreich unter deinem Volk sichtbar wird. Erfülle alle, die dir gehören, neu mit der Gewissheit deiner Gegenwart und mit Hoffnung, dass du deine Geschichte mit uns gut zu Ende führst. Amen.